Deutschlandfunk, Andruck.
Beutekunst oder Raubkunst sind ziemlich eindeutige Begriffe. Sie sprechen von dem gewaltsamen Weg, den Kunstgegenstände bis nach Europa hinter sich gebracht haben. Trotz der unrühmlichen Kolonialgeschichte von Gewalt, Unterdrückung, Ausbeutung und eben Raub standen solche Schätze lange unkommentiert in den Museen. Heute bemüht man sich bekanntermaßen langsam darum, die Gegenstände zurückzugeben oder wenigstens in den Ausstellungen zu kommentieren. So will Deutschland etwa Bronzen aus dem westafrikanischen Kaiserreich Benin, dem Nachfolgestaat Nigeria, zurück übereignen. Wie genau die wertvollen Stücke überhaupt nach Europa gelangten, ist vielfach nicht klar. Umso erhellender ist das Expeditionstagebuch von Michel Leris, das er als angehender Ethnologe schrieb. Unter dem Titel »Phantom Afrika« ist dieser Bericht jetzt in einer überarbeiteten Übersetzung erschienen. Marc Engelhardt hat ihn gelesen.
17.50 Uhr. Abfahrt von Bordeaux. Als Zeichen dafür, dass die Arbeit beendet ist, bringen die Hafenarbeiter auf einem Mast der Saint-Fermin einen Zweig an. Ein paar Nutten nehmen Abschied von den Matrosen, mit denen sie die letzte Nacht verbracht haben.
Schon mit seinen ersten Sätzen stellt Michel Leris klar, dass es sich bei seinem Buch nicht um den üblichen Expeditionsbericht handelt. Den hatte jedoch Marcel Griol erwartet, der Leiter der vom französischen Staat finanzierten Expedition, die im Mai 1931 Dakar erreicht, den Sahel durchquert und im Januar 1933 von Djibouti am Horn von Afrika ausgeschifft hatte. Der Ethnologe Griol, der Leris zum Sekretär seiner Expedition ernannt hatte, überwarf sich nach der Veröffentlichung von »Phantom Afrika« mit dem Autor und früheren Freund. Kein Wunder, denn der Bericht bewegt und schockiert mit seiner Schonungslosigkeit bis heute. Leris selbst beschreibt sein Vorgehen in einem der zahlreichen Entwürfe zum Vorwort so.
Wenn ich mich in diesem Bericht dieser Reise fast ausschließlich auf diejenigen Ereignisse beschränkt habe, an denen ich persönlich beteiligt war, wenn ich mich bedenkenlos subjektiv ausdrücke, so in dem Willen, diesen Aufzeichnungen ein Höchstmaß an Wahrheit zu verleihen.
Und so legt Leris auf mehr als 700 Seiten Zeugnis ab über die Reise, der er sich selbst vor allem anschloss, um mit dem nichtigen Leben in Paris zu brechen und seinem exotischen Wahn zu folgen, wie er schreibt. Auf der Reise fasziniert ihn, was ihm fremd ist und auch bleibt, die rätselhafte Geheimsprache der Dogon etwa, über die er später seine Abschlussarbeit verfassen wird. Dagegen entsetzt ihn schon bald, wie die Ethnologen mit den Afrikanerinnen und Afrikanern umgehen. In einem Brief an seine Frau, der wie andere in dieser hervorragend edierten Ausgabe dem Text zeitlich passend zur Seite gestellt ist, beklagt Leris:
Alles, was ich mache, interessiert mich immer sehr. Aber ich finde trotzdem, dass sich die Zeit in die Länge zieht und kann mich nur momentweise für meine Arbeit begeistern. Zumal die zur Befragung angewandten Methoden viel mehr Vernehmungen von Untersuchungsrichtern ähneln als einem freundschaftlichen Gespräch und die Methoden zur Objektbeschaffung in 9 von 10 Fällen Methoden des erzwungenen Kaufs, um nicht zu sagen Beschlagnahmungen sind.
Einträge wie dieser beschreiben eindrücklich, wie die koloniale Beutekunst, über deren Rückgabe seit Jahren diskutiert wird, bis ins 20. Jahrhundert hinein in europäischen Besitz gelang, mit Gewalt und viel krimineller Energie. Leris selbst beteiligt sich bei zahlreichen afrikanischen Völkern an diesem Raubzug, der offiziell Forschungs- und Sammlungsreise genannt wird. Erst während der Reise deckt er für sich die Widersprüche auf, denen er selbst erlegen ist. In Phantom Afrika versucht Michel Leris nicht, sich zu rechtfertigen oder von Schuld frei zu machen. Gerade das macht seine Schilderungen aus der Täterperspektive so lesenswert. Dazu kommen ungewöhnliche Einflüsse auf seine Beobachtungen und seinen Schreibstil. Sie zeigen sich bereits in den ebenfalls dem Buch beigefügten alternativen Leitfäden, die Leris vor der Expedition erfragt. Während sich der eigentliche Leitfaden für die Expedition Dakar-Djibouti an der Lehre des Ethnologen Marcel Mauss orientiert, interessiert sich Leris mehr für Fragen zur Psychoanalyse, die Sophie Morgenstern ihm aufschreibt, oder für Orgien und sexuelle Ausschweifungen, über die Georges Bataille einen Fragenkatalog entwirft. Auf der Reise durch Afrika entdeckt Leris, so kaum überraschend, auch seine inneren Dämonen. Gegen Ende der Reise schließlich stellt er offen in Frage, wer hier eigentlich der andere ist. Bei einem von vielen Gesprächen mit der Amharin Emma Waish, die für Leris ihre Gedichte und Lieder aufschreibt.
Fragen Emma Waishs heute Nachmittag, als ich von dem Manuskript sprach und ihr sagte, es sei gut, wenn sie insbesondere Liebeslieder aufschreibe, wie die der Nacht vor neulich. Gibt es in Frankreich Poesie? Fragt sie. Und gibt es in Frankreich Liebe?
Leris und sein Hauptwerk Phantom Afrika haben eine wechselhafte Rezeptionsgeschichte hinter sich. Von den Ethnologen seiner Zeit wurde er als Literat beschimpft, später von der gleichen Profession für seinen experimentellen Stil aus der Ich-Perspektive gefeiert, bis in die 1980er Jahre hinein. Heute wird er etwa von Felwyn Sarr und Benedict Savoy als Kronzeuge des kolonialen Kunstraubs zitiert. Doch nicht nur als Zeitdokument ist das von Rolf Wintermeyer und Tim Traschkalik hervorragend übersetzte Buch lesenswert, das im Übrigen dank der perfekten Auswahl erläuternder Texte für jede Leserin, jeden Leser problemlos zugänglich ist. Beim Lesen staunt man und lacht, man erschreckt und lernt über eine Vergangenheit, von der wir viel zu wenig wissen und die bis weit in unsere Gegenwart hineinragt.
Marc Engelhardt war das über Michel Leris, Phantom Afrika, von Dakar nach Djibouti, 1931 bis 1933. Herausgegeben von Irene Albers, übersetzt von Rolf Wintermeyer und Tim Czaskalik, bei Mattes und Seitz Berlin verlegt, 968 Seiten, 68 €.